Hey.
Hey Junge, was geht ab? Wo erreiche ich
Oh.
dich denn? Das ist nicht die Wohnung, die ich kenne.
Nein, nein, nein. Wir sind ganz krass untergebracht diese Woche. Wir sind in West Virginia, um uns an die
Okay.
Ostküsten-Zeitzone zu gewöhnen. Und wir wohnen hier
Aha.
in einem Hotel, das original gefühlt gebaut, wahrscheinlich in den 1700er Jahren ist.
Okay. Wow.
Ja, genau.
Also mit Tieren, Kakerlake, dies, das oder einfach nur ein bisschen jümmelig.
Ich sag's dir ehrlich, ich weiß es auch nicht, aber das Ding ist schon sehr alt, sieht gefühlt so aus wie das Ding von The Shining auch, ja, also richtig,
Okay.
die Farben sind abartig, alles, der Teppich ist knallgrün, die Wände sind pink gemustert, hier in meinem Zimmer ist es gelb gemustert, mit
Ich
so
sehe es, ja.
dunkler Holz Furniture.
Aber warum? Aber warum? Das ist vom Team oder ist das jetzt privat? Nee, vom Team.
Es ist vom Team. Also es ist halt hier eine große Facility. Die haben hier ein Sports Performance Center daneben gebaut, wo
Ja.
NFL-Teams sozusagen das eingerichtet dafür, dass NFL-Teams hier ihr Trainingslager machen. Und den Rest des
Ach,
Jahres
krass.
haben wir irgendwelche Zahnärzte
Ja.
und Augendoktoren
Ah.
ihre Konferenzen und
Ja.
sowas. Ja, das ist halt so ein Conference-Spot.
Und ihr wöhnt euch an die Ostküstenzeit, weil ihr jetzt Spiele da habt. Bleibt ihr echt da die Woche sozusagen? Zahlt das Team eine Woche?
Ja, wir sind hier für die Woche, wir trainieren hier diese Woche und dann am Freitag oder Samstag fliegen wir nach Buffalo hoch für
Ja,
das Spiel gegen
genau, ein
die
bisschen
Bills.
hoch.
Ja, weil es ist eben als West Coast Team, sage ich dir ehrlich, ungeschickt, wenn ich glaube in Buffalo das Spiel ist um 13 Uhr. Das heißt,
Ja, das ist
West
früh
Coast
jetzt.
Time
Ja.
in unserem Rhythmus wäre das morgens um 9 Uhr oder sowas. Und wenn du
Ah.
da nicht deine Körperuhr umstellst, ja, für deine ganze Routine ansonsten, kann es schwer sein, da zur Game Time ready zu sein. Und da ist sozusagen diese Woche hier in West Virginia Prep. Das ist ganz interessant, Mann. Also wie gesagt, es ist echt so ein richtiges oldschool-amerikanisches Civil War-Level Place hier, ja. Kannst hier auch
Wow.
golfen gehen, du kannst fischen gehen. Ich gehe später wahrscheinlich mit unserem Long Snapper eine Runde schießen. Hier so,
Natürlich.
ich glaube, in Deutschland nennt man das Tontaubenschießen, also dieses
Tontaubschießen.
Skeet-Shooting,
Ja.
genau. Ja, unser Long Snapper ist so ein kompletter Jäger und Sammler. Ja, der Kollege ist halt aus Wyoming, aus einem Bundesstaat, wo du als Kind irgendwie in den Wald gehst und Rehe jagst oder sowas. Und
Okay, okay.
ich
Geil.
gehe mit dem nachher eine Runde schießen. Also,
Okay, krass. Ja, das
du,
ist
du bist, äh, du bist,
Fabroni
äh, du
heißt
bist, du bist live aus München?
er. Ich bin live aus Unterföhring, aus Untermünchen, aus München. Bei mir, ja, aber heute im Keller quasi hier. Deshalb würde
Nice.
ich sagen, ey, lass loslegen und dann wollen wir den Leuten mal ein bisschen erzählen, was die Woche abgegangen ist.
Alright,
Let's
dann ist
go,
heute
Baby.
Tim Winter, spielt das Intro. Let's go.
Yes, let's go. Yeah, ey.
Alright.
Ich liebe die Musik. Die Musik ist gut. Die Musik ist gut. Wir hören sie heute nicht für euch da draußen. Wir produzieren ein bisschen anders. Deshalb, wir tun gerade so, als wenn die Musik. Ihr hört die Musik noch. Wir hören sie gerade nicht auf unseren Ohren. Aber Musik hört sie trotzdem. Wir tun zumindest so. Jakob, wie geht es dir? Sei gegrüßt, Junge.
Ey, alles gut, alles gut. Das ist der Week One Podcast-Episode nach einem Win. Fühlt sich gut an. Ich habe zwei Kaffees heute hier am Start, weil
Oh yeah.
wir jetzt die letzten Tage ein bisschen verrückt getravelt sind. Du musst dir überlegen, wir sind in Denver nach dem Spiel losgeflogen, zurück nach Vegas. In Vegas irgendwann abends um 10 angekommen, kurz nach Hause gedüst. Morgens um
Ach
8 wieder
so.
zurück zur Facility für Lifts, Meetings etc. Das normale Montagsprogramm, aber ein paar Stunden früher. Und dann ab in den Flieger, 5 Stunden hier nach West Virginia geflogen, plus 3 Stunden Zeitverschiebung.
Wow.
Das heißt, also wir sind sozusagen in den Flieger rein, als wir gelandet sind, war es hier schon 11:30 Uhr nachts oder sowas. Ja, und jetzt ist hier mein erster Morgen sozusagen, den ich wieder für mich habe, wo ich wieder in meiner normalen Routine sein kann.
Wow, okay, krass. So viel zu entpacken. Erstmal nochmal Gratulation. Erstes Spiel, erster Sieg 17-16 gegen die Denver Broncos. Und wir haben vorher ein bisschen drüber gequatscht, dass du heute in einem anderen Zimmer bist und so. Hä, hey, okay, krass, ihr seid nach Denver zurückgeflogen nach Vegas und dann nach West Virginia.
Au, oh, wow. Genau. Also aus mehreren Gründen. Zum einen hier in West Virginia anscheinend ist die Landebahn von dem Flughafen nicht groß genug, damit unsere Team-Airplane da landen kann. Das heißt, wir mussten zurück nach Vegas, um da dann, sind jetzt mit zwei kleineren Flugzeugen sozusagen geflogen.
Ach, krass.
Ja. Die ganzen Leute wurden verteilt, ja. Die Practice-Squad-Jungs sind schon ein paar Stunden früher geflogen. Aber ja, also das Travel-Budget von einem NFL-Team kann sich schon sehen lassen.
Das ist, also Meilen, auf wessen Konto auch immer die Meilensammlung geht, der ist gut dran.
Shoutout an unseren Owner, der da am Ende, ich kenne es ja mittlerweile auch als Owner, ja, als Owner diesen Team-Travel zu bezahlen, das ist kein Joke, ja, also ich kenne es aus der ELF jetzt, diese Trips nach Barcelona und nach Polen, es kostet alles, ja, es kostet alles.
Dieses Mal am Wochenende kann ich schon mal euch vorwarnen, wenn ihr Bock habt, samstags aus Wien, 14.15 Uhr auf ProSieben Max, Jakobs Stuttgart Search in Wien gegen die Vikings. Da müssen sie diesmal hinreisen. Aber da reden wir vielleicht ganz am Ende nochmal drüber. Was ich mir gerade, als wir so ein bisschen gequatscht haben, überlegt habe, wer pupst außer dir in dein Zimmer? Wie ist das? Habt ihr Einzelzimmer alle oder teilen sich Leute einen Raum?
Soweit ich weiß, hat jeder ein Einzelzimmer. Während dem Trainingslager kann es manchmal ein bisschen anders sein. Als ich ein Rookie war, hatte ich während dem Trainingslager für manche Wochen einen Zimmernachbar. Aber jetzt mittlerweile hat jeder sein einzelnes Zimmer. Ja. Meistens ist es sogar so, dass die Hotels, also ein ganzer Abteil von dem Hotel gemietet wird. Viele von den Hotels hier in den USA, die in NFL-Städten sind, sind auch extra dafür ausgelegt, dass es sozusagen einen Bereich gibt, den das NFL-Team dann mieten kann. Weil wir brauchen ja nicht nur die Zimmer, wir haben auch die ganzen Coaches haben Zimmer, wo sie ausbreiten können. Unser Head Coach hat einen eigenen Meeting Room. Die ganze Technologie muss alles mitgeschleift werden an Laptops, an Beamern, damit wir überall in den Zimmern Film schauen können für die Vorbereitung.
Das ist immer wieder spannend.
Training Room, also wir haben sozusagen mobile Physios, wird auch mitgebracht. Ja, also die haben ganze Tische und verschiedene Modalities, Shockwave und Infrarot und dies und das. Also so ein NFL-Team, das travelt mit einem ganzen, mit einer ganzen Entourage.
Ich muss jetzt immer wieder fragen, wie viel seid ihr gerade, wenn ihr jetzt unterwegs seid?
Also hängt davon ab. Jetzt gerade hier sind ja sozusagen alle Spieler mit dabei. Ja? Das heißt, die Practice-Squad-Jungs sind auch mit dabei.
Stimmt, ja.
Das heißt, es sind ungefähr 70 Spieler. Und dazu kommen dann die ganzen Coaches, Minimum der Coaching-Staff, wahrscheinlich 20 bis 30 Leute nochmal mit den ganzen Scouting-Department-Leuten. Dazu die ganzen Trainer. Unsere ganzen Equipment-Leute sind natürlich auch mit dabei, weil die müssen jetzt über die Woche hier sich um unser Equipment kümmern, ja, unser ganze
Waschen
aber auch das Feld aufbauen, die ganzen Cones, die ganzen Schilder, die ganzen Blockkissen und etc. Das heißt, es kostet bestimmt einiges, aber wenn du eben produktiv arbeiten willst, dann brauchst du das Ganze.
Super, super beeindruckend, das Ganze. Wow, krass. Also ihr seid in West Virginia, bereitet euch vor, so läuft das bei einem NFL-Team. Ich versuche mal den Übergang zu machen. Ich tippe gerade nochmal ein, weil ich es nicht im Kopf habe. Aber Kosten. Was kostet ein Titel in der NFL? Die Frage stellt man sich immer. Und wir wollen anfangen mit dem großen Thema des heutigen Tages. Die New York Jets hatten eine Antwort darauf, nämlich 112 Millionen. Das war der Vertrag, der Aaron Rodgers bekommen hat. Dazu noch ein bisschen Draft Capital. Sie haben sich nämlich Aaron Rodgers vor der Saison geholt, die New York Jets. Waren bei Hard Knocks, der Hype war groß. Unfassbar viele Stars im MetLife gestern Abend. At Quarterback with the number 8. Er kam mit einer US-Flagge rausgelaufen. Es war ein Night Game, etwa dunkelgrünes Feuerwerk im Hintergrund. Spotlight auf Aaron Rodgers, der rinkam. Er hat, ihr habt es alle auf Social Media gesehen, die Blunt Celebration mit Johnson, mit Gardner Johnson. Es war alles das, wofür bezahlt wurde. Und dann gab es 3 Offensivsnaps und im 4. Offensivsnap ist einfach der Worst Case eingetreten. Aaron Rodgers Es ist noch nicht vom Team offiziell bestätigt, zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, aber wir haben die Bilder schon gesehen. Es gibt einen Engel, wo man leider sieht, wie die Achillessehne ploppt. Ich als Basketballfan erinnere mich noch dran, Kevin Durant ist das in den Finals passiert. Das war das gleiche Bild. Das ploppt so hoch in die Wade. Aaron Rodgers, 39 Jahre alt, Achillessehnenriss nach 4 Snaps. Jakob Johnson, wie hast du das? Habt ihr geguckt mit dem Team? War da angekommen? Wie läuft das?
Also ich habe das Spiel über die Schulter von Jermaine Illuminor im Flieger gesehen. Wir hatten zum Glück Wi-Fi im Flieger und konnten das Ganze mitverfolgen. Wow. Natürlich super, super tragic für Aaron. Also ich wünsche ihm natürlich gute Besserung. Wir hoffen alle, dass es kein Achillessehnenriss ist, sondern dass es irgendeine andere Wadenverletzung ist. Ja, vielleicht ein Muskelfaserriss oder sowas. Ja. Weil die Achillessehne zu reißen ist schon kein Spaß. Ja. Also das wird sogar bei jemand, der Zugriff auf so viele verschiedene Heilmethoden und Recovery-Methoden hat wie ihm, ein längerfristiges Ding sein, wenn es wirklich tatsächlich die Achillessehne ist. Aber da sind wir wieder beim Thema. Du hast es angesprochen, MetLife Stadion, ja, Monday Night. Mhm. Ich habe das Ganze auch schon mitmachen dürfen. Leider während Covid.
Lass mich noch eine Frage stellen, bevor du darauf gehst. Wenn du sagst, ihr habt das im Flieger gesehen,
ja.
Also ich kann mir vorstellen, Flieger ist so, wie man es selber ja kennt, wie man Bahn fährt oder Bus fährt. Ich habe morgens in der Bahn die dicken Kopfhörer auf, gucke mein Telefon rin oder lese was in der Zeitung. Jeder ist wahrscheinlich für sich, aber in so einem Moment, wenn das passiert und doch die Monitore nebenbei laufen, gibt es da so ein Raunen tatsächlich oder dreht man sich mal um und sagt zum Nebenmann, shit, Digga, hast du das gesehen? Mach bei dir jetzt auch ein Network an oder ESPN. Rodgers ist verletzt.
Ja, also wir waren, weil wir mit einem kleineren Flieger geflogen sind, hatte nicht jeder seinen eigenen Fernsehscreen. Das heißt, Jungs haben tatsächlich über ihre iPads oder Laptops das Ganze gestreamt. Aber als das Ganze passiert ist, klar, redet man natürlich, weil das zum einen beide Mannschaften für uns Mannschaften sind, gegen die wir dieses Jahr spielen. Das heißt, so ein Spiel anzuschauen, hilft dir auch immer in der Vorbereitung. Gibt dir ein bisschen wie ein Early Scouting Report. Zum anderen ist es eben einfach die Story der NFL für diese Woche, ja. Aaron Rodgers hat den Medien-Circus hier dominiert mit dem Trade und den ganzen Off-Season-Geschichten und war, glaube ich, ein Großteil dessen, dass diese den Jets-Hype wieder ein bisschen zurückgebracht hat, ja. Jets waren auf jeden Fall ein Franchise, das seit Coach Saleh dort ist, ein bisschen im Rebuild ist, ja, aber es auf jeden Fall in die richtige Richtung getrendet ist. So einen Rückschlag zu haben, ist schwer. Ja, MetLife Turf ist so eine Geschichte. Wir hatten letztes Jahr schon davon. Ja,
ja.
Es ist eins der verletzungsanfälligsten Stadien in der NFL. Aaron Rodgers, sein Langzeitbeschützer, hat sich ja direkt auf Twitter geäußert. Hast du den Tweet zufälligerweise da?
Ja, David Bakhtiari, sein Left Tackle bei den Packers, der ist da geblieben, der hat sofort geschrieben, what the fuck, was soll der Mist? Diese Verletzung kommt wegen dem Kunstrasen. Lasst uns diesen Mist endlich beenden. An der Stelle für euch der Hinweis, Woche 11, What Happens in Vegas, ist ein ganz guter Podcast, checkt da mal aus, Woche 11 vom letzten Jahr, haben wir das mal genauer aufgedröselt und da haben wir auch schon wegen dem MetLife Stadium drüber gesprochen, weil sich irgendjemand das Kreuzband gerissen hat. Da habe ich die genauen Zahlen mal rausgesucht gehabt. Es ist so, wie du sagst, MetLife ist, was die Verletzungen von Ligaments angeht, am höchsten. Und du sagst es, sein alter Beschützer hat sich sofort gemeldet. Ja. Also das ist, man geht scheinbar mit dem Gefühl im Kopf in so ein Spiel rin auf so einem Platz. Oder ist das jetzt eine Fehlaussage?
Also ich glaube, niemand hat es, glaube ich, bewusst im Kopf. Oder zumindest ich nicht. Ja? Wenn ich das spiele, ist es nicht so, dass ich bei Football, du kannst dich immer verletzen. Ja, du kannst dich immer verletzen. Wir spielen Vollkontaktsport. Darum geht es bei diesem Spiel, ist eben Kontakt austeilen, Kontakt einstecken. Das Verletzungsrisiko ist immer da. Aber wenn dann die Rahmenbedingungen eben einfach noch dir deutlich sagen, dass hey, hier ist es wissenschaftlich am wahrscheinlichsten, dass du dir eine Verletzung holst, die nicht unbedingt was mit Kontakt zu tun haben muss, dann ist es eben schade und einfach unsinnig, dass es nicht geändert wird. Ja? Wir haben die Research, wir haben die Science, die Nummern sind eindeutig. Das Geld ist auch da, ja, also trust me, es ist nicht irgendwie, dass es, wenn genügend Geld da ist, um eine ganze Footballmannschaft für eine Woche einfach auf einem Golfplatz unterzubringen, dann ist auch genügend Geld da, um den Rasen auszutauschen, ja.
Ja, das ist recht. Ja, und vor allen Dingen, das passiert ja, das ist ja der Bizarre für euch da draußen nochmal, die Fußball-Weltmeisterschaft findet in den Vereinigten Staaten statt, und zwar in vielen Stadien, wo auch NFL-Football gespielt wird, und Fußball-Weltmeisterschaft findet in den Vereinigten Staaten statt. Jetzt bin ich mir gerade schon nicht mehr sicher, ob ich Unsinn rede.
Nee, stimmt, das stimmt. Yeah, yeah,
ist
das
schon korrekt,
yeah.
Oder? 2026.
Also ist es, glaube ich, USA und Mexiko.
2028, genau. Ja, korrekt. Ja, yeah. Ja. Ja, auf jeden Fall wäre dafür überall dort, wo jetzt Artificial Turf ist, also quasi der Mix aus Kunstrasen und Echtrasen oder nur Kunstrasen, da wird überall Rasen reingelegt für die Fußball-Weltmeisterschaft. Yeah. Also es passiert nur einfach nicht für euch.
Ja, und es ist echt, also es ist möglich, es ist, die Technik ist da. Wie gesagt, wir haben in Denver im November gespielt und der Rasen dort war 1A. Das heißt, du kannst mir nicht erzählen, dass du im grünen New York, wo es echt genügend regnet, du nicht einfach einen Rasen in so ein Stadion reinpacken könntest. Aber ja, herber Rückschlag für die Jets.
Ja.
Was es mit so einer Mannschaft macht, ist auch schwer. Und ich glaube, du hast es in dem Spiel echt gut gesehen. Ja? Nachdem Aaron Rodgers sich verletzt hat, war natürlich die Luft für die Mannschaft erstmal raus. Aber Credit an die Jungs, die haben trotzdem weiter gekämpft, besonders die Jets-Defense, die echt sehr, sehr stark ist, sehr stark aussah. Ja. Josh Allen, ja. Drei Picks, hat die Jets im Spiel gehalten. Und dann das Ende vom Spiel, also mit dem eine Situation, die mir sehr wichtig ist, ein Special Teams Spielzug, der dieses Spiel entschieden hat. Spiel davor noch kurz die Musik, weil ich glaube, die Jets haben diese, dass wir sie kurz feiern, verdient, nachdem die eine Verletzung holen und so wieder rauskommen.
Musik kommt. Musik sollte kommen, sie kommt. Oh, warum nicht kommen? Jetzt nochmal.
Here we go. Hey!
Wer
hat so musiziert? Wer hat so Hardlock gesehen hat, hat gesehen, das ist eine junge amerikanische Künstlerin mit dem Namen Sexy Red, wurde eingeladen zu spielen, glaube ich, war am Spielfeldrand, war vielleicht der Glücksbringer, weil in Overtime bei einem Routine Punt-Return-Situation für die Jets.
Ich hab's oben vorliegen übrigens. Wollen wir immer rinhören in den Live-Kommentar, weil das ist ein besonderer Typ, über den will ich auch noch ein bisschen mit dir sprechen. Xavier Gibson, eine typische Football-Geschichte und vielleicht ist das so der Twist zum Positiven aus diesem Abend.
Stephon Diggs. Sam Martin corrals the snap. It's a short punt. Gibson on the return. Near side. I don't see any flags. Gibson inside the 30. Hits the Jets. And he's gonna go! Just win it! Touchdown! Rookie Xavier Gibson! Game over!
Achte mal auf Robert Saleh.
Holy shit.
So geil. So geil, Leute. Das sind die Geschichten. Deshalb lieben wir diesen Sport und deshalb kommt er uns so.
Also es ist der Kopf. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres allgemein als ein Walk-Off-Touchdown in Overtime. Ja.
Ja.
Also ein Walk-Off-Touchdown in Overtime ist allgemein Killer. Aber ein Walk-Off-Touchdown in einem Punt-Return von einem undrafted Free Agent.
Das ist es, ja.
Dessen Story ganz Amerika über Hard Knocks verfolgen konnte.
So ist es.
Ist tatsächlich, also das hätte... Die Writer sind ja hier in den USA gerade am Striken, ja. Also die Writer sind ja gerade am Striken. Vielleicht gibt dieses Jahr keine Scripts oder sowas, ja. Oder die Scripts sind echt extra gut. Ich weiß nicht, was abgeht. Aber besser hätte es niemand schreiben können in Hollywood.
Es ist absolut verrückt. Und die NFL hat ja auch in ihren Werbespots das Script-Review, wo es heißt, wollen wir den Patrick Mahomes-Charakter rausschreiben? Und er schaltet sich dazu und sagt, auf gar keinen Fall. Kelceys Mutter sagt, wie wäre es denn, wenn ich mit Jimmy Garoppolo anfange, eine Affäre zu haben? Und das, also kennt er bestimmt die Werbungen. Und Xavier Gibson, undrafted Rookie, du hast es dir gesagt, bei Hard Knocks gab es die Szene, wie ihn Joe Douglas und Robert Saleh ins Büro holen. Und er war so ein bisschen aufgeregt. Und jetzt sagen die, ey, du hast so viele gute Plays gemacht im Trainingscamp. Junge, du bist im Team und er freut sich total. Und dann beim ersten Spiel, wo eigentlich alles down geht, und das wird auch der Thema der Woche sein, die Jets gehen down, aber für so einen jungen Mann, das sind die Schichten, die die NFL so besonders macht. Da hat er vor 4 Monaten nicht im Ansatz drüber nachdenken können, dass er mal der Game-Winner ist.
Für mich ist es wieder so ein Moment, wo ich sage, hey, die NFL muss ein bisschen besseren Job machen, wie sie Special Teams zeigen. Ja? Meistens die Punt- und Punt-Return-Clips, die Kickoff-Kickoff-Return-Clips werden zum einen wie der Rest des Spiels von der Seitenlinie gezeigt. Ja? Das nimmt dir aber die Perspektive raus, um überhaupt zu erkennen, was wirklich passiert. Ich bin ein großer Verfechter dafür, dass die anfangen, die Special-Team-Situation mit der Kamera von hinten zu zeigen.
Hinter Tor. Würden wir sagen, ja, genau.
Weil du so eben siehst, was der Returner wirklich sieht, ja, und wie sich der Spielzug wirklich entwickelt. Du siehst, ey, die rushen den Punter, es war vielleicht eine knappe Situation, ja, wir hatten in unserem Spiel ein paar sehr knappe Situationen.
Ja.
Das nächste ist Special Teams, Mann, Special Teams, Special Teams, Special Teams. Die Leute reden nicht genügend darüber, ja, aber es ist einfach ein X-Faktor in jedem Spiel. Ja. Du hast in einem Spielzug die Möglichkeit, 40, 50 Yard Field Position auszutauschen oder eben Touchdown zu machen. Ja? Und bin mir sicher, niemand auf der Bills-Seitenlinie hätte damit gerechnet. Sie hatten am Ende nochmal eine Chance, glaube ich, mit ihrem Punter den Tackle zu machen. Aber
der Punter war fast dran, ja.
Aber das willst du nie. Ja, einen Punter in so eine Situation bringen, ist sehr ungeschickt. Aber dafür lebst du als Special Teams Core Unit, als Special Teams Coach. Ja, deswegen kriegen wir so viel Zeit im Training, deswegen werden wir die ganze Zeit darauf hingedrillt. Wenn der Moment kommt, musst du ready sein. Und die Jets haben riesen Chance genutzt und das Spiel für sich entschieden mit einem Special Teams Play.
Bittersweet. Ja, bittersweet win. Ich stelle dir natürlich die Frage auch oder anders, das sage ich euch noch da draußen. Das war einer in dem Trade, war der Second-Round-Pick der Jets dieses Jahr mit drin. Und zwar, wenn Rodgers unter 65% der Snaps spielt, sprich auch diese bittersweet-Nummer wird leider passieren. Sie werden den Second-Round-Pick verlieren. Tut weh. Tut genauso weh wie Aaron Rodgers. Der Typ ist 39. Achillessehnenverletzungen sind immer scheiße. Du hast es gesagt, selbst für euch Profisportler in der NFL, wo die besten Treatments vorhanden sind. Wartet? Ich höre immer wieder von Sportlern, so wollen wir nicht rausgehen mit einer Verletzung. Das hat mir Brian Hoyer auch gesagt, als er in Deutschland war.
Ja.
Meinte, ich kann nicht mit einer Verletzung aufhören. Das geht nicht.
Es ist schwer. Ich kann natürlich mich nicht in den Kopf von Aaron Rodgers reinversetzen, weil ich glaube, der Typ hat, glaube ich, eine ganz andere Art und Weise zu denken. Ich kann mir beide Szenarios vorstellen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass er sagt, hey, ich knall nochmal alles rein und versuche nochmal meine Karriere on top zu beenden. Ja. Mhm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er sagt, hey, ich war schon letztes Jahr eigentlich knapp am Retirement dran und ich glaube, das war's für mich. Hat ja auch wirklich tatsächlich alles gemacht in dem Sport, was du machen kannst. Er hat den Super Bowl erreicht, das ist Check, er hat für Jahre die Headlines dominiert hier in den USA, stimmt, Check. Ja. Was willst du mehr? Vielleicht ist noch ein bisschen Hunger drin. Ich kann es schwer abschätzen. Für die Jets ist jetzt auch nochmal eine Chance für Zach Wilson da, sich zu beweisen. Ja. Er hat ja in seinem ersten Go-Around als Rookie nicht viel Liebe für sich gewonnen. Nee. Ja. Auch einige Fehler gemacht, aber es sah durchaus so aus, wie wenn er ein bisschen rehabilitiert in diese Season reingekommen wäre. Ja. Also ich glaube, die Stimmung um ihn war anders. Vielleicht auch nochmal ein bisschen was gelernt von Aaron Rodgers, sich ein bisschen was abgeguckt. Ja. Und ich bin auch gespannt darauf, einfach seine Performance und diese Storyline ein bisschen zu verfolgen, den Rest der Season.
der Part-Time-Owner der Las Vegas Raiders, den Namen werfe ich hier auch noch drin, weil das Internet sofort, sofort losgelegt hat. Der Part-Time-Owner ist der Owner der Las Vegas Raiders, hätte Zeit, hat seines Zeichens auch schon das ein oder andere Ding gerissen. Tom Brady ist gemeint. Die Jets werden alles versuchen, die werden jeden anrufen. Nicht nur Carson Wentz und Nick Foles, die verfügbar sind. Also dein Thermometer sagt was zu diesem Hot-Take?
Ich glaube, Brady aus Retirement zu holen wird schwer, Digga. Vor allem, er hatte jetzt vor dem Spiel der Patriots gegen die Eagles die große Zeremonie, wo er in die Patriots Hall of Fame aufgenommen wurde. Hat nochmal an der Seitenlinie, hatte sein Jersey an unter den Warm-Ups, ja, ist nochmal rausgerannt, genau. wie wenn er sein Warm-Up macht, hat nochmal das Brady Let's Go in der Endzone, gehittet, ja, hat seine ganze Familie dabei gehabt, also ich glaube, den Kollege nochmal rauszuholen wird schwer, aber wer weiß, also ich habe auch ein paar andere wilde Takes gesehen auf Twitter,
sag mal.
Jemand hat von einem Quarterback, dessen Name sich auf Heppernick reimt geredet, der sowieso in New Jersey anscheinend lebt. Halte ich, glaube ich, für unwahrscheinlich, Mann. Als ernstzunehmende NFL-Organisation, deswegen hast du einen Backup-Quarterback, ja. Es ist nicht so, dass der Kollege nicht spielen kann. Der hat eigentlich auch in diesem Spiel jetzt eine stabile Form gemacht, ja. Hat ihnen das Spiel zumindest nicht verloren. Ich denke, mit der Defense, die sie haben, werden sie sich da auf jeden Fall für Stabilität entscheiden und mit ihrem Backup-Quarterback den Rest der Season bestreiten.
Second Pick im 2021er Draft, also die Vorschusslorbeeren waren damals schon da, Jakob hat es gesagt. Sind wir gespannt, ob der die Jets-Season reißen wird für die kommenden Tage oder Wochen. Und Aaron Rodgers, toi toi toi, also toi 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 an der Stelle, würde ich sagen. Ja, was spielen wir? Ich gucke gerade mal so ein bisschen bei mir rum, was ich hier noch auf dem Zettel habe. Haben wir eigentlich zu der Thematik alles gesagt, was wir sagen wollen? Wollen wir zu eurem Spiel übergehen, oder?
Ja, gerne.
Las Vegas Raiders gegen Denver Broncos. die First 15 haben gesessen. 10-Play Drive, 5,5 Minuten, Touchdown. Das ist wirklich genau das, was man sich wünscht nach 6 Monaten Vorbereitung, oder? Dass das wirklich so sauber durchläuft.
Ja, also der Start zu einem Spiel ist immer extrem wichtig. Ja, du willst ein Spiel nicht schlecht anfangen, weil du dann sozusagen den Rest des Spiels im Aufholmodus bist. Bei unserem Spiel musst du dazu sagen, das erste Play der Season war ein Onside-Kick. Von den Broncos. Sie haben sogar fast.
Wir haben schon drüber gesprochen letzte Woche. Hat das schon mal gemacht.
Sie haben sogar fast sich geholt. Ja. Also da ist die ganze Sean Payton, Josh McDaniels, Westhoff, McDaniels, der Beef sitzt tief. Ja. Also wir waren auch echt darauf vorbereitet, dass im Special Teams irgendwann ein Trickplay, ein Fake, irgendwas kommen wird, ja, und auch bei diesem ersten Onside-Kick, du siehst die Jungs, jeder kommuniziert es, ey, watch the kicking ball, ja, so jeder
interessant,
jeder gibt's nochmal rein. Sie haben es trotzdem fast geholt, also es war eine knappe Kiste, haben den Ball aber vor der 10-Yard-Linie berührt und damit ging die Possession an uns und dann als Offense aufs Feld zu gehen und eben so eine quote-unquote Frechheit direkt mit einem Touchdown zu bestrafen. Das war natürlich ein guter Start zum Spiel. Danach, wie alle Season-Opener, bisschen durchwachsen. Ja, also viel Gutes, viel Schlechtes. Ja. Von meiner Seite auch, also meine eigene Leistung, bin ich super happy mit dem Spiel. Ja, paar Sachen liefen gut, paar Sachen liefen nicht so gut. Diese Season-Opener sind immer so ein Ding. Ja, du hast den ganzen Sommer, um dich darauf vorzubereiten. Du hast ein paar Preseason-Spiele, um deine Game-Routine reinzukriegen, ja. Aber dann, wenn du zum ersten Mal in der Season auf dem Platz stehst, mit genau der Gruppe an Jungs, die jetzt in der Mannschaft sind, ja, das ist eine andere Gruppe, als noch andere in der Preseason da war. Ja, das ist das erste Mal, dass diese Gruppe an Männern zusammen auf dem Feld steht und zusammen spielt. Ist immer ein bisschen was anderes. Also da sind immer, ist nicht, nicht mal, nicht mit Nervosität unbedingt, aber es sind einfach ein paar Dinge, die sich ein bisschen einspielen müssen. Und gegen Ende des Spiels hat man es dann gemerkt, da kam der Rhythmus ein bisschen flüssiger, ging ein bisschen besser. Ich messe mich immer an unserer Run-Game-Leistung und da sage ich auf jeden Fall, da ist noch Luft nach oben. Da muss ich einen besseren Job machen, um den Platz für JJ freizuräumen. Aber A win is a win. A win is a win.
Ich glaube auch das, also das mit dem Onside-Kick ist natürlich wirklich Wahnsinn. Ich glaube, wir haben es letzte Woche echt kurz angesprochen und haben gesagt, Sean Payton hat die Nuts, der hat schon mal im Super Bowl nach einer Halftime mit dem Onside-Kick aus der Kabine gekommen. Und das ist interessant, wenn du sagst, ihr wart darauf vorbereitet. Ist das, sag mal, ein bisschen diese Rivalry between both Coaches, warum das vorbereitet wurde? Oder ist das wirklich was man anhand von Zahlen weiß? Ah, der Payton, der reißt manchmal so ein Ding und das wäre ein guter Moment.
Also,
deshalb bereitet man sich besonders vor.
Es war zweierlei. Zum einen, die Special Teams Coaches kennen sich sehr gut gegenseitig. Ja? Also jeder Special Teams Coach gibt dir im Scouting Report sozusagen wie ein Persönlichkeitsbild von dem anderen Coach. Ja? Was für ein Mindset hat der? Ist der jemand, der gerne Fakes läuft? Hat der Punter und Kicker, die ehemalige Quarterbacks sind, oder sind es reine Punter und Kicker? Was für Onside-Kicks hat er schon mal in seiner Karriere gelaufen? Was für Trickspielzüge haben sie schon gezeigt? Dazu kam eben diese Woche, dass es eben bei den Coaching-Staffs eine History gab zwischen, ey, der hat den mal mit einem Onside-Kick gehittet und der und der hat es dem nie verziehen und so, und irgendwie gab es da eine Dynamik. Ja. Wo eben es dann sehr wahrscheinlich war, dass da irgendwas in den Special Teams kommen wird, auf jeden Fall. Das heißt, wir waren die ganze Woche darauf sehr eingespielt, sehr vorbereitet.
Interessant.
Das heißt, das war auf jeden Fall was im Scouting Report bei mir doppelt unterstrichen und unterlined ist. Ja. Diese Special Teams Coaches allgemein, das ist eine ganz, ganz bestimmte Klasse an Menschen. Ja. Also diese Special Teams Coaches, muss ich überlegen, die obsessen über jedes Detail von Alignments, von Spielern, von wie der Kicker den Ball hinlegt, ja, was sein Approach ist zu dem Ball, in welchem Winkel läuft er auf den Ball, wie viel Yards tief ist er bei dieser Art von Kickoff, bei dieser Art von Kickoff. Das Ganze wird gechartet und analysiert.
Auch da kann ich nur noch mal für alle da draußen sagen, die vielleicht ja nicht so tief jede Woche das verfolgen. Ich habe das bei Hard Knocks auch wieder gesehen und da wurde mir wieder klar, ich vergesse das auch immer. Diese Analysen, die ihr da betreibt, die sind wirklich so, also die sind fast schon wissenschaftlich haargenau. Also man erkennt halt manchmal Tendenzen, wenn der wirklich, immer wenn sie das versuchen, steht er ein halbes Yard weiter links, weil er ein Rechtshänder ist. So diese Nummern und das seht ihr und darauf seid ihr vorbereitet. Auf diese, der steht nicht, sonst steht da immer in der Mitte der Grasnarbe, weil das ist seine Routine. Und wenn er die paar Meter drüber stand, ist es wirklich so.
Ich kann dir sagen, dass generell der Special Teams Coach weiß, ob der Kickoff jetzt nach rechts oder nach links geht, ob der Punt nach rechts oder nach links geht. Und dementsprechend versuchen wir, den richtigen Special Teams Return Call zu machen. Ja? Oder den sag's im Punt-Team, den entsprechenden Punt-Block-Call zu machen.
Ja.
Weil es ja einfach einen kleinen Vorteil gibt. Wenn unser Punt-Returner schon vorher weiß, hey, der Ball hat die Wahrscheinlichkeit, nach rechts zu gehen, kann er ein bisschen weiter dort drüben stehen, ja, hat einen besseren Winkel, wie er den Ball fängt. Und diese Millisekunde zwischen, er kann den Ball gerade fangen und direkt nach vorne rennen und er versucht den Ball, er muss erst unter den Ball drunter rennen und dann eine Kurve laufen. Das kann der Unterschied sein, eben zwischen vielleicht ein paar Yards im Return gehen und so einem riesigen Return wie in dem Jets-Spiel. Also du hast bei dem Jets-Return direkt gesehen, das ganze Punt-Team war in der Mitte vom Feld. Ja? Er hatte seine Blocker direkt da. Die Gunner waren nirgendwo im Screen. Ja? Normalerweise willst du, dass deine Gunner zumindest im Screen sind vor dem Punt-Returner. Und dann hat er einen Stem gerade gemacht, nach links rausgebrochen, es war keine Edge da. Und dann ist das Ding ein Touchdown, ja. Und
Wie gesagt,
das war auf jeden Fall schon mal sehr gut, wenn du einen Season-Opener hast, ohne dass du ein verrücktes Special-Teams-Play zulässt, ist schon mal ein Check. Ja. Ein Season-Opener, ohne dass dein Quarterback gesackt wird oder dass du groß Turnovers hast. Ja. Wir hatten einen Turnover auf Offense, aber gut, das war sowieso ein Broken Play ganz unten in der Red Zone. Das heißt, von der Seite her versuchst du beim Season-Opener einfach erstmal ein sauberes Spiel zu spielen, handwerklich richtig, ja, alles mit Hand und Fuß, und ich glaube, da sind wir recht gut durchgekommen. Wo wir gerade Season-Opener sind, wie war der Season-Opener für dich? Ja? Also erster Sonntag ohne Run-NFL, ja? Was hast du gemacht? Wie ging es dir? Warst du auf der Couch? Wie hast du das Ganze miterlebt?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Frage ich auch immer. Also ich will am Anfang gleich mal vor allen Dingen sagen, wenn du dich jetzt so fragst, weil ich schon immer darüber nachdenke, aber mir das irgendwie unangenehm ist, dazu mal so einen Post zu machen. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen verantwortlich, das mal zu machen, weil so viele Leute so viel schreiben und ich versuche tatsächlich ja nicht so viel zu lesen, weil das ja auch, das ist ja immer die eigene Bubble und das zermatscht dann immer die Birne und irgendwann fängt man sich wirklich an, finde ich, oder habe ich den Verdacht, irgendwann findet man sich selber cool. So deshalb, ich krieg's aber immer geschickt und dann guckt man natürlich doch hin, auch wenn man es sich vornimmt. Und ich sage einfach mal Danke an der Stelle für die viele Liebe von so vielen unterschiedlichen Menschen da draußen. Auch unter einem Foto, was ich jetzt gepostet habe, wo ja nicht um NFL Jink, haben die Leute natürlich was drunter geschrieben. Ey, das ist nicht nur nicht selbstverständlich, sondern ich habe es vor 8 Jahren gesagt, als es losging. Und ich habe es ernst gemeint, als jemand, der viel im Internet unterwegs ist und vor allen Dingen auf Twitter. Eigentlich ist das nicht der Ort, wo Menschen grundweg positiv sind. Und ich bin immer wieder verblüfft, dass mir so viel positive Resonanz entgegenschlägt. Dafür mal echt ein großes, dickes, fettes Dankeschön. Und ich habe das auch schon ein paar Mal immer so, wenn ich mit Freunden gesprochen habe oder einfach nur Leute, die mich angequatscht haben, auch die ELF-Coaches beispielsweise fragen mich, Riley Hennessy, euer Quarterback, der hat die Frage, was ist los jetzt eigentlich, das erste Mal ohne NFL? Ja, das ist natürlich auch für mich schade. Da würde ich jetzt lügen, wenn das nicht komisch wäre für mich. Aber ich habe dieses Wochenende gearbeitet und wollte, und da muss ich auch gestehen, habe mich drauf gefreut, das erste Mal nach 8 Jahren mal wieder entspannt Red Zone gucken. Leider hat die Deutsche Bahn mir einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich getravelt bin. Ich saß in der Bahn auf dem Weg nach Köln, weil ich tatsächlich beim Worldwide Wohnzimmer zu Gast war, Dennis und Benny Wolter, wo ich, das Wort stolz ist immer so komisch, aber war ich echt ein bisschen stolz, dass die mich eingeladen haben, weil ich die mega feiere. Genau, deshalb, ich habe ein bisschen ruckelnde Red Zone geguckt, aber hab's auch ja nicht geschafft, beim neuen Free-TV-Sender RTL mal reinzugucken. Aber ich kann nur sagen, es ist anders, aber ich freue mich wirklich auch darüber, echt mal Red Zone gucken zu können. Und nächste Woche wird es einfach passieren, dass ich im frühen Window mir das Las Vegas Raiders-Spiel in Ruhe auf dem Einzelscreen lege und nice. Dann nebenbei die Red Zone aufhabe und dann einfach Danielchen in diesen Podcast drin und weiß einfach, wer die geilen Geschichten waren von so einem Tag. So, und das ist schon, ich sehe immer die positiven Seiten, die versuche ich zu sehen, so wie die Las Vegas Raiders aus diesem Spiel, weil so wie wir alle projected haben, in der AFC West, das einzige ungeschlagene Team, die Las Vegas Raiders, 7. Sieg in Folge. Yes, baby. Oh, warte, haben wir vorbereitet.
Hey. Juhu. Yay.
Die Las Vegas Raiders ungeschlagen, 7. Sieg in Folge gegen Denver. Ein kleines Plädoyer, sage ich noch, da kannst du gerne noch was zu sagen gleich, aber wir haben da auch in der ersten Folge kurz drüber gesprochen, ich habe es reingeworfen. Die Amis haben aufgearbeitet, wie wichtig Jakob Johnson für Josh Jacobs in der letzten Saison war und warum Josh Jacobs der beste Runner war, nämlich weil er einfach die Blocking-Maschine ist und der, sag mal, bewusst eingesetzteste Fullback für diese Nummer in eurem Team. Und du hast gerade am Anfang gesagt, na, so richtig zufrieden war ich diese Woche nicht. Und ich habe nur Highlights gesehen. Aber wenn ich auf die Statistiken gucke, würde ich fast sagen, ja, du hast recht, scheinbar warst du nicht so gut, weil Josh Jacobs 2,5 Yards pro Versuch. Also es ist halt wirklich wieder einfach ein Indiz für euch da draußen. Natürlich reden wir über die Quarterbacks, über Jimmy, über Devontae Adams, über Josh Jacobs, aber es sind einfach wirklich 54 Mann auf diesem Football-Kader und der Jakob Johnson, den kennen wir natürlich nur alle, wir reden hier mit ihm und hören ihm zu und verfolgen ihn, weil er ein Deutscher ist, aber es gibt diese Unsung Heroes in jedem Team und ohne die funktioniert dieses Uhrwerk einfach nicht.
Ja, es ist ein bisschen beides. Ne? Wenn du das Lob bekommen willst, wenn es gut läuft und wenn wir viel Running Yards machen, dann musst du auch das mitnehmen, wenn wir nur, keine Ahnung, 2,4 Yards pro Rushing Attempt haben. Am Ende des Tages ein Win ist ein Win, ist immer super. Aber wie jedes Team in der NFL ist es jetzt einfach ein Wettrennen, um besser zu werden. Ja, jeder hat viel zu lernen vom ersten Spiel, gab auch viel Gutes. Aber wir haben genügend Arbeit hier zu tun, deswegen sind wir in West Virginia. Du hast ein Ding noch. Wir hatten einen Haufen Rookies, die zum ersten Mal gespielt haben. Und ich würde hier noch ein Highlight geben. Unsere Nummer 0, nämlich Jacorian, hat ein Hammerspiel gemacht. Auch nicht komplett fehlerfrei, aber als Rookie in ein paar kritischen Momenten richtig gute Tackles zu setzen, besonders als DB, wo jeder, der auf dem Footballfeld steht, meistens ein bisschen schwerer ist als du. Hammerjob, Mann. Also, kannst du nochmal, hit nochmal den Applaus-Button. Hit nochmal den.
Jakarian Bennett, Baby. Juhu! Eine gute Leistung, aber deshalb reden wir jetzt über den. Ich sag's euch da draußen. Er ist für mich ein Problem. Und in die gleiche Kategorie werfe ich Tyree Wilson. Auch Rookie, First-Round-Draft-Pick von euch. Auch der ist für mich ein Problem. Und ich bin mir sicher, es geht euch da draußen auch ein bisschen so. Der Nummern-Shake-Up ging vor 2 Jahren los. Da durften, glaube ich, O-Line-Man auf immer ein weiteres Nummern-Spektrum nehmen. Und in diesem Jahr komplette Madness. Nummer 0 trägt Jakarian Bennett. Tyree Wilson als Pass-Rusher die Nummer 9. Immer wenn ich Highlights sehe, wo ein Spieler eine Nummer trägt, die ja die letzten 20 Jahre meines Football-Daseins nicht getragen hat, dann bin ich verwirrt und denke, es ist ein Fehler. Also irgendwie, wo bleibt die Flagge? Ist da einer falsch? Ist das ein besonderes Play? Mich verwirrt das echt. Wie ist das auf dem Platz? Weil ihr euch ja auch meistens vom Gegner in erster Linie die Nummern merkt, richtig? Heißt das, du nimmst die 9 und nicht den Name oder so.
Ja, yeah. Also es ist bei uns die ganze Kommunikation auf jeden Fall mit Nummern. Und es war auf jeden Fall ein Shake-Up für mich ein bisschen, als auf einmal Linebacker mit kleinen Nummern unterwegs waren. Ja, also spontan fällt mir da Nummer 8 von den Patriots ein. Der mit Linebacker hat eine kleine Nummer. Für mich macht es keinen großen Unterschied. Es war auf jeden Fall leichter, als Leute noch traditionell in ihren Nummernblöcken geblieben sind. Linebacker 50er-Nummern. D-Liner 90er-Nummern, ja, DBs in den 20er, 30, den Cornerbacks in den 20ern, Safeties 20ern. In den 30ern, ja. War auf jeden Fall ein bisschen einfacher nachzuvollziehen, auf jeden Fall auch. Aber die Jungs
haben. Warum die Änderung? Weißt du das? Kannst du mir das sagen als Spieler? Ich habe einen Verdacht, aber sag mal.
Also es kommt ein bisschen einfach aus der Highschool. In der Highschool war es so, dass die dein Topspieler, die Jungs, die ans College gehen, die Jungs, die ballen, haben einstellige Nummern. Ja, die haben die 1, die haben die 8, die 7, die 9, 3, 2, alles was einstellig ist, ist cool. Am College ging es ähnlich weiter. Ja, wenn du Playmaker bist, dann hast du dir da eine coole einstellige Nummer geholt. Und dann der nächste Schritt ist halt, dass das Ganze jetzt wieder hochgespült ist zur NFL. Ja, die Jungs wollen ihren Swag in der NFL behalten. Ja, niemand hat da Lust, mit irgendwie einer großen 50er-Nummer oder sowas in der Defense rumzurennen. Und ich glaube, daher kommt es, dass die Jungs wieder zu den einstelligen Nummern gegangen sind und seitdem die Nummer 0 erhältlich ist, ja, siehst du, die Nummer 0 ist halt extra cool. Die Nummer 0 ist neu, ist extra cool. Ich habe sogar, glaube ich, Doppel-Nullen auch am College jetzt. Ich weiß nicht, ob es das Ganze in
der NFL gibt. Am College gibt es Doppel-Null.
Ja. Ja. Also das ist auch eine ganz, ganz wilde Nummer, ja, eine Doppel-Null. What the fuck?
Ja. Gab's noch mal im Basketball Doppel-Nuller, aber wirklich komplett irre. Ja, ich glaube, er zählt einfach besser. Das ist echt der Grund.
Es ist verkauft sich gut. Es sind pure Style-Punkte, pure Swag, Swag-Punkte. Ich glaube, hat mit dem Footballerischen ansonsten nichts zu tun. Macht es ein bisschen schwerer in der Defensive Recognition, aber am Ende des Tages, ist ob es jetzt eine 8 ist oder eine 50, ist auch egal. Ja, du hast den Scouting-Report ja sowieso vorher.
Ja. Dann zur Abschlussfrage, ich spare mir, wir reden auf jeden Fall in dieser Saison noch häufiger über Jimmy G, wir reden auf jeden Fall, so wie es aussah, noch häufiger über Jakobi Meyers, 2 Leute, die richtig eingeschlagen haben, die McDaniels auch deshalb hat, weil er sie schon kannte und da hat er einen richtigen Riecher bewiesen. Ich fragte die ELF-Leute immer nach so einem Spiel, vor allen Dingen in der Regular Season, jetzt in Playoffs, ein bisschen obsolet die Frage, aber was hast du gelernt über euer Team, was du vorher nicht wusstest, also was war so eine Erkenntnis, okay, da tun wir uns vielleicht schwerer, als wir dachten, oder da tun wir uns viel besser, als wir dachten?
Knappe Spiele zu gewinnen ist schwer. Ja, und ich glaube, die Hauptlesson, die ich sehr cool fand, wie wir responded haben diese Woche, war, es lief nicht alles gut. Adversity ist gekommen, wir lagen hinten.
Genau.
Aber anstatt, dass wir uns gegenseitig an der Seitenlinie irgendwie Schuld zuschieben, anstatt dass das Team so auseinanderdriftet, die Energie nach unten geht, haben wir einfach weitergespielt. Die ganze Mannschaft hat zusammengehalten. Die Energie ist nicht nach unten gecrashed, wie es vielleicht in letzter Season ein paar Mal passiert ist. Und dementsprechend haben wir dann Plays gemacht. Ja, also die Defense hat ein paar Fehler gehabt, ein paar große Flaggen. Auf einmal war Raumgewinn da. Und haben dann aber in dem entscheidenden Moment responded mit einem Third-Down-Stop unten in der Red Zone. Paar Sacks auf Russell Wilson im letzten Drive. Und wir konnten als Offense daraus Profit schlagen. Wir haben den Ball bekommen, haben gescored und haben dann am Ende in 4-Minute-Offense die Zeit auslaufen können. Und so willst du spielen. Ja, es wird nicht immer alles perfekt laufen. Besonders wenn du gegen gute Mannschaften spielst und gegen eine gut gecoachte Mannschaft spielst, wird das Spiel knapp ausgehen. Aber in diesen knappen Spielen, die Poise zu haben, die Ruhe zu haben, als Mannschaft zusammenzubleiben, auch wenn quote-unquote schlechte Dinge passieren, ich denke, das ist die Learning Lesson für mich, dass wir eben da schon mal einen Schritt weiter sind als letztes Jahr. Ich war hier letztes Jahr in dem Podcast jede Woche und habe gesagt, hey, nach dem Verlieren, hey, wir müssen diese Lektion lernen. Ja. Vielleicht sind wir da einen Schritt weiter schon dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Das hat sich so angelassen. Ja, das ist ein sehr schönes Fazit. Ja, die Vegas Raiders 1-0 Saisonstart. Ein paar andere Teams haben auch noch einen 1-0 Saisonstart gehabt. Und du hast Nation of Domination, die Dallas Cowboys, hast du bei uns ganz oben hingeschrieben. Über die willst du ein bisschen was sagen, weil die natürlich in Amerika wie immer das große Thema sind, das Team mit dem Stern. 40-0.
Ja, also muss man ja 40-0, da muss man Credit, wer Credit ist, du geben. Ja, die Jungs haben ihren Division-Rivalen, die New York Giants, klar geschlagen. Credit an ihren D-Line-Coach Aiden, das ist ein Kollege aus England, ehemaliger Leiter oder Mitgründer des International Pathway-Programms. Der Coach, D-Line bei den Dallas Cowboys jetzt und die Jungs haben ordentlich gegessen. Das ist eine ganz gefährliche Gruppe. Macht euch auch gefasst, dass die nervigsten Cowboy-Fans in eurem Leben diese Woche ganz große Hosen anhaben. Aber auf jeden Fall, denke ich mal, ein Team, das man im Auge behalten muss.
6-6 ist tatsächlich, tut tatsächlich weh. Daniel Jones hat nur in die falsche Richtung gedimed. Interceptions, Fumbles, da war alles drin, was man nicht möchte bei den New York Giants. Das, tatsächlich, die Frage schließt sich dann noch für mich an. 0-40 und die Giants haben ihren Quarterback doch extended. Das war in der Offseason war so ein Thema. Machen sie das nicht? Also ist das fast besser als zwei Kackspiele, in so ein Spiel zu haben, wo man wirklich rausgeht und denkt, okay, eigentlich hat die Saison noch gar nicht angefangen? Oder ist das so ein Schlag bei einer Franchise, die ja auch einen großen Namen hat, dass man wirklich...
Man muss dazu sagen, irgendwie... Beide Quarterbacks, die ja große Extensions jetzt hatten, Daniel Jones und Joe Burrow, lief's nicht 1A.
Ja.
Gut, beides regnerische Spiele, vielleicht hat das mit dazu gehabt im Season Opener. Es ist immer ein bisschen schwer vielleicht wegzustecken.
Ja.
Muss aber auch sagen, ich habe das Cowboys-Spiel mir angeschaut im Film. Es ist sehr schnell out of hand gegangen. Also du hast gesehen sehr schnell, okay, wenn du erstmal 2-3 Touchdowns hinten liegst, dann spielst du nicht mehr den Gameplan. Ja, dann bist du im kompletten Aufholmodus und dann ist es meistens so, wenn dann die Defense trotzdem weiter zuschlägt, dann kommst du in ganz, ganz negatives Fahrwasser sehr schnell, wo das Ganze dann noch ein bisschen weiter, also es sieht dann nochmal schlimmer aus, als es vielleicht eigentlich gewesen wäre, hättest du rein dein Gameplan weitergespielt, ja, weil dann musst du dafür gehen, im vierten und 15 musst du dann auf einmal irgendwie noch ein Passspiel aus der Hosentasche ziehen, ja, das ist leicht für die Defense, ja, da stellen sie sich tief und das Ding ist fertig, ja, und dann sehen die Nummern nochmal ein bisschen schlecht aus, verfehlter Saisonstart, aber das sind Season-Opener, verfehlter Saisonstart, wird schwer, die Jungs werden jetzt die nächste Woche viel arbeiten müssen, um sich da wieder rauszuholen. Sowas willst du vermeiden in einem Season-Opener. Ja? Credit an die Cowboys. Mal schauen, wo die Reise hingeht für die New York Giants.
Auf jeden. Und dann gab es neben Blowouts auch noch eine Menge enge Spiele. Und ich habe bei dir, du hast heute die Notes für uns gemacht, weil ich wirklich bis zu diesem Moment, wo wir angefangen haben, irgendwie nur hin und her gereist bin und gestern war ein Abschied bei uns auf Arbeit, also eine Menge unterwegs gewesen. Du hast Astro Dobbs aufgeschrieben beim Cardinals Commanders Game. Sam Howell für die Washington Commanders at the helm hatte ein paar ganz gute Szenen, ehrlich gesagt.
Ja, mein ehemaliger College Quarterback Josh Dobbs ist jetzt in der Rolle des Starting Quarterbacks für die Arizona Cardinals. Ich konnte das Spiel gar nicht sehen. Ich habe gesehen, sie haben knapp verloren. Aber ich bin einfach happy für den Kollegen, dass der am Start ist. Zusammen mit, glaube ich, dem Center oder Guard Yelda Froholt, der glaube ich, auch jetzt tatsächlich sich in der Starting-Role erkämpft hat,
Korrekt.
Auf jeden Fall.
Letztes Jahr auch schon mal drüber gesprochen.
Auf jeden Fall eine Mannschaft, die mir sympathisch ist, allein wegen den Jungs, die ich dort kenne.
Dieser Josh Dobbs hatte eine Menge Hype. Die Steelers haben den, glaube ich, in Runde 4 damals gedraftet und man dachte so, oh krass, ist das vielleicht ein Nachfolger für Rodgers? War der gut damals bei euch am College?
Ja, sehr gut. Also unser gesamter Erfolg beruhte auf seiner Leistung, was sich sehr schnell gezeigt hat in meinem Senior-Jahr, wo er dann nicht mehr da war und wir auf einmal jedes Spiel verloren haben.
Na wirklich? Krass, ja. Scheiße. Okay, wow. Ja, verrückt, ey. Ja, also der hatte tatsächlich einen schwierigen Einstand. Das ist auch immer so ein Thema, wo ich immer wieder häufig drüber nachdenke, wie viel situationsabhängig ist, weil der ist ja ein Talent gewesen am College und dann kommt er zu den Steelers, wo man denkt, solide Organisation, mega Head Coach, die haben ein super Händchen für Wide Receiver. Warum ist es denn manchmal so, dass Leute sich dann, klar, da war Big Ben, aber sich nicht durchsetzen unterm Strich so.
Ja, es
nach
ist
so ein paar Jahren.
Es ist viel tatsächlich situationsabhängig. Ja. Timing hängt dazu, ein bisschen Glück, im richtigen Zimmer zur richtigen Zeit zu sein, im richtigen Moment bereit zu sein, wenn deine Opportunity kommt. Ich glaube, er hat nie irgendwie was gemacht, um sich negativ zu empfehlen. Er hat ein paar Mal jetzt schon an Starting-Positionen sehr knapp dran. Hatte letztes Jahr zum Beispiel den Start im Playoff-Spiel bekommen für die Titans. Ja. Und hat da wegen einer Entscheidung, einem Forward-Pass, der als Fumble geruht wurde, dann knapp verloren. Ja. Mhm. Es sind immer wieder solche Situationen, wo du sagst, hey, wäre das anders gegangen, hätte das Spiel zum Beispiel gewonnen, hätten ihn vielleicht die Titans verlängert, etc. Aber ich meine, jetzt hat er die Chance, hier in Arizona sich zu beweisen und ich wünsche ihm natürlich viel Glück dabei.
Voll, das hebe ich so weiter und sage, das wünsche ich ihm an der Stelle dann auch. Ja, würde ich sagen, schließen wir den Spieltag so ein bisschen ab, oder? Und dann, womit befassen wir uns ganz am Ende? Also Basketball-WM, seht ihr da noch einen Zettel, wir sind Weltmeister, Baby!
Also hit nochmal den Applaus-Button, Digga. Hit nochmal den Applaus-Button.
Yes, Baby!
There we go. Ey, Dennis, let's go. Team Germany, Dennis Schröder, Daniel Theiss. Let's go. Wie ist der Kollege Obst mit den 3-Pointern?
Die Früchte. Immer genügend Obst. Apple a day keeps the Americans away. So war quasi das Motto nach dem Halbfinale.
Ja, Mann. Also das ist natürlich so riesen, riesen Dankeschön an Team Deutschland. Also ihr habt mir einen der besten Freitage in meiner Karriere wirklich beschert, Digga. Ich bin mit so einer Brust in die Facility gelaufen, hab nonstop Trash getalkt, ja. Die ganze Zeit kam, das war aber eine B-Mannschaft, das war unsere C-Mannschaft. Digga, ist mir scheißegal. Das sind die Jungs, die ihr gesendet habt, ja. Dann hättet so ihr halt, dann hättet ihr eine andere Gruppe an Jungs senden müssen, ja. World Champion of what? Ja, nee, das ist die Amis sagen ja immer, der NBA-Champion ist der World Champion. Nee, Kollege, ja. Team Deutschland. Team Deutschland. Und dann im Finale gegen Serbien. Ja, auch nochmal Shoutout, dass ihr das gewonnen habt, weil ich habe hier einen serbischen Kollegen in der Mannschaft. Manche von ihnen kennen ihn, Max Crosby. Ja, hat natürlich auch wieder viel geredet vorher. Aber ey, Jovic ist nicht Jokic. Ja, also du musst da genau aufpassen. Und Shoutout an die deutsche Mannschaft, dass ihr gewonnen habt, Digga. Riesending für Basketball in Deutschland.
Das ist geil, das wusste ich tatsächlich leider gar nicht, dass Max Crosby serbische Wurzeln hat. Aber der ist schon, hat der amerikanischen Pass oder hat der serbischen Pass?
Texas und Serbien mixed together. Ach, also krass. Ein ganz wilder Mix.
Ja, wirklich, krass. Okay. Ja, also die natürlich auch die Serben trainiert von Pesic, Svetislav Pesic, alte deutsche Legende. Der war mit Deutschland 1992 Europameister als Trainer. Jetzt Crazy. Hat er Serbien trainiert. Ja, der und der deutsche Basketball, die treffen sich immer wieder. Und am Ende, muss man dann ja fast sagen, hat es immer ein gutes Ende für den deutschen Basketball. richtig, richtig brachial, ey. Franz Wagner, Moritz Wagner.
Also ich hab ein bisschen Einblick darin bekommen, weil ich zusammen mit Theiss, seinem Physio, ab und zu arbeite jetzt. Und,
erzähl, ja,
cool. Es ist schon crazy, weil du musst dir überlegen, die ganzen deutschen NBA-Jungs haben jetzt sozusagen ihre Offseason geopfert dafür, Basketball zu spielen für Deutschland. Dazu gab es vor dem WM-Start noch heftig Kritik an Schröder und dies und das, weil er eben
als, mit Maxi Kleber, ja.
Genau,
ja,
weil er eben vor der Season seine Meinung als Team-Captain und auch in der Rolle als Team-Captain eben eine klare Ansage gemacht hat. Und ja. Ich bin auch super, super happy für den Kollegen, weil der Plan ist aufgegangen und die haben das Ding gewonnen. Ja, also besser kann es nicht sein. Und die Kritiker sind auf einmal richtig leise.
Hört ihr es? Zirpende Grillen? Nichts. Ja, da ist nichts.
Ist wie ich letzte Woche gesagt habe, Mann. Gewinnen repariert alles. Okay? Gewinnen fixt alles. Just win, baby.
Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ja, Dennis Schröder hat den Respekt, sind jetzt angekommen in Deutschland. Ich habe es leider noch nicht geschafft, dieses Finale zu gucken. Und das kann ich auch erzählen, weil ich einfach wirklich, ich bin angekommen in Stuttgart beim Spiel Wroclaw Panthers gegen Stuttgart Search und habe zu den Technikern gesagt, ich brauche hier heute eine Steckdose am Spielfeldrand, weil ich muss mein Handy nutzen, um Basketball zu gucken. Ich habe ja keine Zeit für das ELF-Spiel. Und dann waren ab 11:30, wie gesagt, ab 11, waren so 3 Stunden vorher, waren alle Leute im Stadion, die so damit zu tun haben. Erst kamen die Search-Spieler, Luis Geier, Riley Hennessy, Jordan Newman etc. Und dann kam irgendwann die Wroclaw Panthers, da habe ich mit Matthew Vitelli die ganze Saison über den Quarterback immer wieder ein bisschen gequatscht. Auch richtig geil übrigens, der hat letztes Jahr bei Jackson State gespielt, da wo Deion Sanders Trainer war. Ultra gute Geschichten. Und AJ Wendland habe ich das erste Mal live gesehen, konnte mit dem ein bisschen quatschen. Was für eine Maschine, dieser Körper. Also er sieht einfach geil aus. Also diesen Mann kann ich mir einfach
Pause, angucken. Pause, Digga.
Es ist wirklich so. Nein.
Time out.
So. Ich habe immer Flag on the play Flag on the play. Das ist absolut nicht korrekt. Ich habe immer zum Kameramann gesagt, wir können jetzt nicht proben. Guck bitte, er bewegt sich. Er stretcht sich. Er sieht einfach... Also genau, ich habe die ganze Zeit mit Leuten gequatscht. Und dann
wenn
war
du nicht,
der
wenn
Trainer...
Du nicht, wenn du nicht AJ Wetland beim Warm-Up zugeschaut hast, meinst du?
Exakt, wenn ich nicht AJ Wetland angesammelt habe beim Warm-Up, da kam ich nochmal gerne zum Shake, nachdem er schon mal angeschwitzt hat. Dann hab ich Dave Christensen, der Coach von den Wroclaw Panthers, war der College-Coach von Mark Nesotscher. Der hat 5 Jahre mit Mark zusammengearbeitet. Dann habe ich den noch ein bisschen ausgefragt und habe gesagt, Grüße von Mark. Den habe ich nämlich vorher angerufen. Ja. Und ich habe einfach wirklich ab 11.30 Uhr, nachdem sozusagen mein Tag begann, habe ich bis zum 4. Quarter, ich habe es einfach vergessen gehabt. Ich habe nicht mehr daran gedacht, dass die deutsche Nationalmannschaft das WM-Finale spielt. Eigentlich ein Ding, was jetzt dumm klingt, aber als ich dann im Stadion die Ansage bekommen habe vom Stadionsprecher, ey, und wir führen mit 11, Leute, wir werden gleich Weltmeister. Alle so im Gazi-Stadion auf der Weile, yeah, ein Jubel wie beim Touchdown. Und dann habe ich zu den Jungs im Ü-Wagen gesagt, Alter, Leute, ich hab das WM-Finale vergessen. Guckt ihr das auf dem Ü-Wagen? Und die natürlich, ja, bei uns läuft das. Und dann sage ich, ihr müsst mich noch informieren, ich hab's einfach vergessen. Also wirklich, Brainfart. Aber ich bin rausgegangen aus dem Stadion und dachte so, eigentlich auch geil, weil mein Job macht mir so viel Spaß und der ist so toll, dass ich eine Sache, die mir ultra wichtig ist, die Basketball-Weltmeisterschaft, die Deutschland gewinnen kann, einfach so vergessen habe. Und ich muss es mir heute Abend oder morgen Abend, muss ich es mir endlich angucken. Ich bin so
also
gespannt.
Also Shoutout an AJ Wetland, wegen dir hat Icke das Basketballfinale vergessen. Aber trotzdem gut, dass wir gewonnen haben, ey. Gut, dass wir gewonnen haben. Deutschland hat die WM geholt, Stuttgart hat ihr Spiel gewonnen, 37-14 gegen die Panthers. Jetzt Halbfinale gegen die Vienna Vikings, wird natürlich eine schwere Nummer, aber Vienna Vikings sind mir sowieso schon seit Jahren unsympathisch. Die sind eins von diesen österreichischen Teams, die da immer erfolgreich sind da unten. Also ich denk, jeder, der ein deutscher Football-Fan ist, der was auf sich hält, rootet für den Underdog, rootet für die Search diese Woche. Und wir machen das Ding.
Wahr. Kann ich nicht nur nicht widersprechen, sondern möchte ich sagen, plus eins. Denn diese Geschichte ist für mich, die Geschichte ist gut. Ich freue mich darauf, wenn sie ins Finale kommt, diese Geschichte auf ProSieben zu erzählen am Sonntag. Und dann sage ich, Leute, hier steht ein Team, die haben letztes Jahr 0 Spiele gewonnen. Und man fragt sich immer, wie ist das Niveau? Man fragt sich da doch immer in der NFL, könntest du ein College-Team gewinnen? Und alle haben sich gefragt, kann die deutsche Footballmannschaft aus der German Football League in der ELF bestehen. Und da sind halt eine Menge Parts rübergekommen. Und sie bestehen nicht nur, sondern sie stehen hier im Finale mit dem Quarterback, mit dem Headcoach, ein paar jungen Talenten. Luis Geier lässt den Schnörres stehen, hat sich alles andere abrasiert. Oberlippenbart ist überall, ich sehe schon bei dir.
Also ich will nicht sagen, dass ich Trendsetter bin, aber ich habe einige Jungs in der ELF jetzt gesehen, die mit dem Winning Mustache am Start sind. Ja, schau, Luis Geier. Der Kollege Fullback von Frankfurt.
Von Frankfurt Leon, Galaxy, genau. Ja.
Leon Helm, glaube ich.
Ja,
ich
hoffe,
ich
genau.
Den Namen.
Ja, korrekt.
Auch ein korrekter Mann, auch mit Winning Mustache am Start. Ja. Also die Power des Oberlippenbart darf nicht unterschätzt werden.
It's funny, cause it's true. Es ist einfach da. Der Oberlippenbart regiert in der ELF. Ja, krass. Ich bin echt gespannt, weil bei den Vikings, ich muss es leider wieder sagen, ich habe Berlin ziemlich viel hated die letzten 3 Wochen in Podcast.
Auch zu Recht.
Es ist so. Ich habe bei Nick Alfieri im Podcast, habe ich mich noch weiter aus dem Fenster gelegt und habe gesagt, sie werden 0 Punkte scoren gegen Frankfurt Galaxy. Und es ist so fast so gekommen. Und niemand weiß, wie gut diese Eastern Conference in der ELF war. Und deshalb, ich glaube nicht mal, obwohl die Vienna Vikings noch nicht verloren haben, ich glaube nicht mal, dass die der Favorit sind zu Hause, sondern mindestens Coinflip. Also mindestens 50-50. Und
Also ihr wisst, für wen ich bin, Digga. Stuttgart gewinnt das Ding. Ich hab's ganz klar gesagt. Aber es ist lustig, dass du zu Berlin gesagt hast, Mann, weil ich höre ab und zu ein bisschen so deutsche Musik und ich höre, die geht's die ganze Zeit um Berlin, Mehringdamm dies, Mehringdamm das. Oh,
ja.
Aber einfach Berlin Thunder beim Verlieren zuzuschauen, es gibt, glaube ich, nichts Besseres, ja. Und zu wissen, dass das ganze Björn auf die Eier geht, ey, perfekt.
Oh Gott, da krieg ich wieder eine SMS von ihm. Irgendwo hat er dann mitbekommen, dass ich irgendeinen Podcast ein bisschen gehatet habe.
Just Blake. Ich muss auch Danke sagen. Ich muss auch an der Stelle vielleicht mal, jetzt wo die Saison vorbei ist, Danke sagen an Björn, weil ich hier immer recht gut eingedeckt werde mit Bromance-Merch. Ja, ich habe jetzt schon wieder den neuen Merch-Drop bekommen. Ich habe pinke Broletten mit am Start. Die traveln mit mir gerade überall hin, wenn ich in der Dusche bin, wenn ich bei den Away-Games bin. Also schade nochmal dafür, danke.
Geil, ja, Björn Werner kümmert sich.
Ja, Björn Werner kümmert sich, das
ist
Facts.
Ist er wirklich, er ist ein Kümmerer. Ja. Der Mann hat 4 Kinder, der ist einfach, der hat erzogen die, worden
ja, Mann,
zum Kümmern.
Ja, Mann, Facts.
Richtig geil, ich habe gerade geguckt, du wirst es nicht schaffen können, kurz mal rüber zu fliegen zum ELF-Finale, da spielst du selber. Und jetzt war Sunday Night gegen die Pittsburgh Steelers in Woche 3, also ja. Ja, also ein tougher Schedule, da habe ich schon vor der Saison drauf geguckt bei euch. Buffalo, Pittsburgh, Chargers, also ist gut, dass ihr mit einem Sieg rausgekommen seid. Das ist eine gute Nummer.
Auf jeden Fall, Mann. Wo wir gerade bei Siegen sind, ich habe noch eine Prediction. Noch kurz College Football. Colorado Buffs, ja, die Frage war, ist es Hype, ist es real? Haben Nebraska wirklich eindeutig weggesemmelt, ja. Ja. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, was für ein Win. Und Deion Sanders, wir haben es beim letzten Mal gesagt, Junge, das wird eine spannende College-Season, Mann. Das wird eine spannende College-Season.
Es ist einfach irre, ey. Er hat wieder gewonnen und ich habe lustig den Tipp bei uns und gesagt, ey, der kommt ins Finale gegen die Tennessee Volunteers. We are on track, baby. We are on track.
Do you believe? Do you believe?
Genau. Do you believe?
Also Buffalo,
an der Stelle. Go ahead. An der Stelle der Hinweis, wir haben das Glück in der Woche vom European League of Football Finale. 24. September, Finale bei ProSieben, 23. September. Das RAN.de College-Spiel wird ein Colorado-Game sein.
Hör auf.
21:30. Ja, richtig geil.
Wie habt ihr die Nummer gedreht, Digga? Wer ist denn dafür verantwortlich?
Ich weiß auch nicht, wieso. Eigentlich haben wir nicht die Rechte an Fox-Spielen, aber dieses Spiel ist in unserem Slot drin. Das wird es auf jeden Fall geben in Woche,
Crazy.
2 Wochen endlich Colorado. Und hoffentlich kriegen wir noch ein Mikrofon dahin, wo wir sind, also wo Mattes und ich sind, nämlich nach Duisburg. Und dann können wir das Bede, dann setzen wir uns Bede hin und kommentieren das abends vor dem ELF-Finale, haben wir gesagt, weil Colorado uns so hyped, die Deion Sanders-Geschichte. Das ist einfach.
Das ist eine krasse Nummer. Andere Dinge, die Spaß machen: Alabama verliert gegen Texas. Ja. Ich hab natürlich direkt den ganzen. Yes! Ich hab den ganzen Jungs geschrieben, die ich von Alabama kenne. Ja. Also die Stimmung ist anscheinend: The Dynasty is over. Ja.
Jetzt schon,
nach Woche 1. Oh, wow. Die Student-Section ist anscheinend nicht mehr so voll, wie man es früher kennt. Ja. Game Day war in Tuscaloosa auf dem Campus und kaum jemand ist hingegangen. Das heißt, die Stimmung ist einfach irgendwie ein bisschen schlecht in Alabama. Und also mal sehen. Also ich will nicht in den Schuhen sein von den Jungs, die gerade dort spielen, weil ich weiß zum einen, dass Nick Saban die im Practice gerade killen wird, ja. Und zum anderen, der Pressure ist auf jeden Fall da. Und ich hoffe natürlich, dass meine Volunteers dieses Jahr hier nochmal 2-0 gehen gegen Bama und Bama nochmal
wegkommen. Ja, ihr habt Spiele gegen die. Wann weißt du aus dem Kopf, wann ihr das erste Mal gegen die spielt?
Na, also wir spielen die nur einmal. College spielst du immer nur einmal. Ja. Immer der dritte Samstag im Oktober.
Ah ja, okay. Okay, bis dahin stehen sie also 3-3 oder 3-2 und dann,
yeah, und dann
beendet ihr die Dynasty komplett.
Also wenn wir sie nochmal schlagen können dieses Jahr, dann ist aber die Dynasty komplett beerdigt. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, bei uns steht,
ich erinnere mich noch letztes Jahr die Szenen, wo ich da das halbe Stadion auseinandergenommen, den Goalpost in den River geschmissen.
Ja, aber das war ein Heimspiel. Das war ein Heimspiel.
Diesmal
in Alabama und am College, also am College Away Games zu gewinnen, ist tatsächlich ein bisschen schwerer als nochmal in der NFL. Ja. In der NFL sind Away Games immer schwer, ja. Mhm. Die Division Games nochmal ein bisschen schwerer, aber College Away Games sind, glaube ich, tatsächlich am schwersten. Also SEC-Rivalen, da im Away Game zu sein, da ist von deiner Fanbase niemand im Stadion. Tatsächlich, ja. Das heißt, wenn deren Offense auf dem Feld steht, ist es still. Ja, kannst irgendwie einem Wasser beim Umfallen zuhören. Und wenn du auf dem Platz stehst, verstehst du gar nichts. Und also das wird spannend. Bei uns steht dieses Jahr, diese Woche Florida im Haus, ist Florida Week in Tennessee. Oh. Ja, die Jungs, also die Gator werden weggehauen. Ganz kein Problem. Ja, es gibt dieses Jahr gegrillten Gator, gesmokten Gator, Gator Barbecue, Gator Bacon, Gator Boots, Gator Ledermanschette, Gator Lederhut. Ja, don't matter, geil. Wir hauen die Gator weg dieses Jahr.
Geil, das klingt nach einer verheißungsvollen Samstag. Das klingt sehr, sehr gut. Da werde ich dieses Mal auf die Highlights gucken und dann nächste Woche gucken, ob deine Jungs das eingelöst haben. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil.
Easy.
Ja, Mai.
Also wir durch mit den Themen. Das war's für diese Woche.
Yes, baby.
Ich würde mal noch sagen, allgemein, wenn ihr den Podcast hört und es Themen gibt, die euch interessieren, dann kommentiert doch mal unter unsere Instagram-Posts. Das ist für mich der einfachste Weg, das Ganze zu sehen. Vielleicht können wir mal ein paar Wochen irgendwie, ich weiß nicht, was Leute benutzen, Discord oder Reddit oder sowas. Irgendwie sowas. Wir brauchen irgendwie ein bisschen Forum, damit die Leute mal ein bisschen Feedback geben können. Aber ich würde sagen, bis dahin, lasst doch einfach mal die Instagram-Posts benutzen.
Finde ich cool. Ich mache noch so ja noch die Büge, die ich mir gerade überlegt habe, wie man das noch ein bisschen mehr einbinden könnte. Nämlich, ihr geht auf @jakobjohnson.tv. So heißt der YouTube-Channel von Jakob Johnson. Und ihr kommentiert einfach euer Begehren unter das letzte Video runter. Better than the first one. Youth Camp. Das ist nämlich das letzte. Das hat erst 3600 Abrufe. Ich möchte, dass das nächste Woche mindestens 6000 hat, Leute. Angucken das Video und drunter kommentieren, was ihr im nächsten Podcast wissen wollt. Das, ich weiß, so ist es nicht gedacht, aber komm, wir pushen das mal ein bisschen. Das finde ich gut.
Ja, nehmen wir. Egal, findet einen Weg in die Kommentar-Section irgendwo. Wir lesen das Ganze durch. Und dann kriege ich einen Bericht von Phil am Ende der Woche. Und dann nehme ich mal ein paar von den Fragen auf hier in die Episoden.
Auf jeden. Ja, dann ein Peace-Out von mir an der Stelle.
Hi, letzte Worte. Here we go. Hi, ey, du bist, was du bist. Und du musst dich von niemandem rechtfertigen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin, what happens in Vegas, stays in Vegas. Peace.